Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Seit Anfang Mai ist der Verleger und Publizist Wolfram Weimer Staatsminister für Kultur und Medien. Er ist also gut 11 Wochen im Amt. Wir haben ihn zu wichtigen Punkten seiner Agenda befragt. Von seiner Vorvorgängerin hat Weimer den Neubau des Museums der Moderne in Berlin geerbt. Nun konfrontiert mit der Nachricht, die Kosten erhöhen sich, die Eröffnung verspätet sich. Auch das ein Thema dieser Fazitausgabe. Wir haben es gerade gemeldet, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Abend angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Er will den Friedensprozess im Nahen Osten vorantreiben. Dass Frankreich anders tickt, war auch auf dem Sommerfestival in Avignon zu erleben. Es war stark vom Gazakrieg überschattet. Wir ziehen Bilanz. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer lobt einen neuen Theaterpreis aus. Die besten Bühnenprogramme Deutschlands sollen mit 500.000 Euro Fördergeld unterstützt werden. Ab September können sich Schauspielhäuser in ganz Deutschland für den Theaterpreis des Bundes bewerben. Als Staatsminister für Kultur und Medien muss Wolfram Weimer ja viele sehr unterschiedliche Baustellen überblicken. Und damit meine ich nicht nur ganz konkret die Kostenexplosion beim Museum der Moderne in Berlin. Wladimir Balzer ist in unserem Hauptstadtstudio zuständig für die Kulturpolitik. Er hat sich mit Wolfram Weimers Agenda auseinandergesetzt und ihn zu einem großen Interview getroffen. In dieser Woche hat der frühere Journalist und Verleger Weimer einen Streaming-Gipfel abgehalten. Er will Netflix und Co. zu mehr Investitionen in Deutschland zwingen. Wladimir Balzer, zwingen ist ein starkes Wort. Wie weit ist der Kulturstaatsminister denn damit bislang gekommen?
Ja, zwingen ist vielleicht auch das Wort, was er nicht so gerne in den Mund nimmt, weil er sich als liberaler Konservativer sieht, der den Staat auch nicht unbedingt an jeder Stelle eingreifen lassen möchte. Also er möchte sie sanft dazu bringen, dass eben Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Apple TV, aber auch Disney Plus, und da waren die Vertreter bei ihm im Kanzleramt in dieser Woche, tatsächlich dazu selbst kommen und selbst einsehen, dass sie auch in Deutschland, in die deutsche Filmindustrie investieren sollen. Das tun sie ja zum Beispiel schon in Frankreich mit einer Abgabe von 20%, was relativ viel ist, aber es gibt auch andere Länder, liegt es bei 10%. Und er will sich in diesen Bereichen bewegen, 10-15%. Er hat sie getroffen, so steht es ja auch im Koalitionsvertrag, dass es eben diese Investitionsabgabe geben soll. Und dazu habe ich ihn auch angesprochen.
Ich bin der Meinung, dass wenn große Konzerne in Deutschland sehr viel verdienen und den Markt nutzen, die Infrastruktur nutzen, auch die kreative Leistung unserer Kultur- und Medienschaffenden nutzen, dann sollen sie sich auch beteiligen, sollen sich auch engagieren im Land. Und dann kann man sie auch dazu verpflichten. Und nun bin ich jetzt kein Freund von staatlicher Regelung und Bevormundung, sondern höre auch hin, wenn sie freiwillig dazu auch bereit sind, dann gehen wir diesen Weg. Und in diesem Gesprächsstatus sind wir und die Bereitschaft ist doch jetzt da. Und manchmal kann man das Gesetz dann auch so ausgestalten, dass man die Freiwilligkeit ermuntert.
Und diese Ermunterung könnte eben in die Richtung gehen, dass der Staat einfach auch mehr in die deutsche Filmwirtschaft investiert. Auch das hat er vor. Konkrete Zahlen hat er da noch nicht genannt, aber klar ist, darüber haben wir auch schon berichtet, die deutsche Filmwirtschaft ist in der Krise, auch international, da braucht es auch mehr staatliche Gelder. Und vielleicht diese Kombination aus dem Angebot des Staates, da mehr zu investieren und der Erwartung an diese Streamingdienste, sich selbst zu beteiligen, könnte was werden.
Und Wolfram Weimer will noch mehr, nämlich auch eine Abgabe für digitale Dienste jetzt wie Google und Meta. Hat das denn gerade Chancen im aktuellen Zollstreit mit den USA?
Also er hat schon klar gesagt, dass es im Moment zurückgestellt werden muss, weil eben dieser Zollstreit noch ausgefochten werden muss. Der kann sich ja in den nächsten Tagen tatsächlich schon klären. Das werden wir weiter sehen. Aber dennoch bleibt er dabei. Das ist eben wichtig. Das merkte ich auch bei diesem Interview, dass ihm das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, eben diese Digitalabgabe, also diese Abgabe für digitale Dienste, Google, Meta und viele andere mehr. Auch die waren ja schon bei ihm im Kanzleramt. Und es wird, glaube ich, deutlich, vielleicht hören wir mal an dieser Stelle, dass ihm das weit über das Wirtschaftliche hinaus auch ein Anliegen ist.
Ich bin der Meinung, dass wir die großen Plattformen, also insbesondere Google und Meta, dazu bringen sollten, dass sie in Deutschland Steuern oder Abgaben zahlen, weil sie hier enorme Volumen ziehen, weil sie hohe Margen haben, weil sie in Deutschland systematisch den Markt erweitern, Monopole aufgebaut haben und praktisch also kaum Steuern zahlen, weil sie über Dublin und Irland Niedrigsteuersystem sich rausziehen. Und das halte ich für einen unhaltbaren Zustand. Ich sehe das Problem auch größer. Ich finde, Die Macht von Google, die Definitionsmacht, die ist zu groß geworden. Ein Beispiel zeigt, wohin das führen kann. Als Donald Trump auf die Idee kam, er würde gerne ein Meer umbenennen, nämlich den Golf von Mexiko in Gulf of America, dann hat es wenige Tage gedauert, dann hat Google das gemacht. Und durch die schiere Definitionsmacht, zum Beispiel über Google Maps, sind sie die Kartografen der Welt. Und dass ein Konzern aufgrund einer Ansage eines Präsidenten die Weltkarte umschreibt, ohne dass die UNO oder irgendeine demokratische Institution kontrolliert hätte, das halte ich für ein Unding.
Also klar, das ist immer noch Gegenstand auch der aktuellen Verhandlungen im größeren Kontext auf europäischer Ebene, was die Zölle angeht. Aber sobald das geklärt ist, dann bin ich mir sicher, dass er das wieder aufgreifen wird.
Ein weiteres Thema für Weimar ist der Antisemitismus, eben auch im Kulturbetrieb. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Gedenkkultur in Deutschland. Was ist da von ihm zu hören?
Also auch nochmal ein Unterstreichen dessen, was wir eigentlich von Beginn an dieser Amtszeit von Wolfram Weimar immer wieder gehört haben, dass der Antisemitismus eben gerade auch im Kulturbetrieb immer noch ein Thema ist für ihn, dass er ihn weiter bekämpfen will, dass er da relativ klar ist und auch viel, ich sag mal, eindeutiger als seine Vorgängerin.
Wissen Sie, es wird Ihnen vielleicht auch so gehen, wenn Sie jüdische Freunde oder Bekannte haben und erleben, dass die im Moment in Deutschland einfach Angst haben. Einfach schiere Angst haben. Diese Situation, dass Juden in Deutschland Angst haben, auf der Straße oder wenn sie in die Synagoge gehen oder wenn sie ihre Kinder in die Schule bringen, die ist unerträglich, die darf nicht sein. Und deswegen habe ich das Thema auch so adressiert. Das betrifft auch den kulturellen Raum. Und man kann über Israel und die Politik alles denken, sagen, kritisieren und meinen, was man tut. Und auch mit Werbe, darum geht es nicht. Aber wenn da drin steckt eine Form von offenem Antisemitismus, dann müssen wir uns dagegen stellen. Da gilt einfach Zero Tolerance.
Also wir hören da schon eine ziemliche Stringenz. Ob es dann tatsächlich zu einer regelrechten Antisemitismus-Klausel kommen wird, darüber wird ja schon seit Jahren gestritten. Darauf wollte er sich nicht festlegen, weil das kollidiert ja manchmal auch natürlich immer wieder auch mit der Kunstfreiheit. Da gab es ja auch schon Gerichtsentscheidungen dazu. Also das bleibt natürlich ein strittiges Thema, aber wir haben es gehört, das ist ihm ganz besonders wichtig.
Zu Beginn seiner Amtszeit wurden Wolfram Weimar ja sehr konservative, zum Teil auch reaktionäre Ansichten vorgeworfen. Er hat sich dagegen gewehrt, hat sich als liberalen Konservativen beschrieben. Welchen Begriff von Konservatismus hat er?
Ja, die Frage habe ich ihm auch gestellt und er meinte tatsächlich, der Begriff der Freiheit, der ist für ihn zentral in diesem Zusammenhang.
Wenn Sie jetzt sehr politisch engagiert sind, ob Sie Rechter sind oder ob Sie Linker sind, dann neigen Sie häufig dazu, weil Sie Ihre ideologische Überhöhung so vehement verteidigen, Fahnen hochzuziehen und die Freiheit nicht mehr zu respektieren. Wir erleben das in der Wokeness-Debatte und wir erleben das im Neonationalismus. Wir erleben das von beiden Seiten. Der bürgerliche Kulturbegriff, der lebt von der Freiheitsidee. Kultur muss alles dürfen, soll alles wollen, soll alles ausprobieren, aber sie soll kein Gehilfe einer politischen Haltung sein. Kultur ist kein NGO mit Museum und Orchester.
Ja, das sagt Wolfram Weimar.
Seit heute Nachmittag gibt es ja aufgeregte Meldungen zum im Bau befindlichen Museum der Moderne am Berliner Kulturforum. Das Museum soll deutlich teurer werden. Es ist ja ein Projekt, das Weimar von seiner Vorvorgängerin Monika Grütters geerbt hat. Dennoch muss er nun damit umgehen.
Ja, er muss damit umgehen. Es ist ihm auf den Tisch gelegt worden, weil Sie haben es ja schon gesagt, das ist ja eigentlich etwas von Monika Grütters, von seiner Vorvorgängerin Claudia Roth, die seine direkte Vorgängerin von den Grünen, hat es dann ein bisschen ökologisch umgestaltet, das ganze Projekt. Jetzt hat er es also auf dem Tisch. Im Moment hält er sich dann noch bedeckt, denn die Baukostensteigerungen und die Verzögerung gelten noch im Rahmen. Und im Moment ist sogar ein Richtfest geplant für den Herbst, bei dem Wolfram Weimar auch sagt, dass er dabei sein will. Und warum sollte er sich dort blicken lassen, wenn das ganze Projekt komplett aus dem Ruder läuft? Also im Moment versucht man da noch ein bisschen die Gemüter zu beruhigen und diese Baukostensteigerungen und Verzögerungen. Also wenn man das sich anschaut bei Kulturbauten generell bei Großbaustellen, das ist natürlich etwas, worüber man nicht überrascht sein sollte.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank.
Gerne.
Und in voller Länge hören Sie sein Gespräch mit Wolfram Weimar als Interview der Woche zu Beginn des Wochenendes in der DLF-Audiothek und Sonntag um 11.05 Uhr im linearen Programm des Deutschlandfunks. Und die Probleme rund ums Museum der Moderne in Berlin, die möchte ich gleich weiter vertiefen mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Der derzeit entstehende Neubau zwischen der neuen Nationalgalerie und der Philharmonie war ja bisher mit 452 Millionen Euro nicht gerade knapp kalkuliert. Jetzt, das berichtet die Berliner Morgenpost als erste, soll er mindestens 527 Millionen Euro kosten, also 75 Millionen mehr. Und er soll nicht 2027, sondern erst 2028 eröffnet werden. Ich vermute mal, das hat Sie nicht überrascht.
Nein, also weder mich noch irgendeinen anderen, der sich mit diesem Projekt intensiver beschäftigt hat, kann da überrascht gewesen sein. Das war von vornherein klar, das haben alle gesagt, dass wenn man an diesem Standort bauen will und mit diesem Raumprogramm und auch mit dieser Architektur der schweizerischen Architekten Herzog und de Meuron, dann wird das auf jeden Fall mindestens eine halbe Milliarde Euro kosten, sind wir halt schon mal drüber hinweg.
Aber ist das denn wirklich so teuer, wie es klingt? Also ein moderner Leopardpanzer kostet in Deutschland ja auch schon fast 30 Millionen Euro. Einer.
Ja, für einen Museumsbau ist das extrem teuer. Das kann man einfach überhaupt gar nicht anders ausdrücken. Man muss mal sich so ein bisschen die Relationen angucken. Die Kunsthalle in Mannheim, die ist etwa gleichzeitig begonnen worden zu planen, etwa so um 2012 herum, hat einen ähnlich miserablen Baugrund, ist allerdings im Unterschied zu dem Museum der Moderne sehr eng vernetzt mit dem historischen Altbau und ist vor allem längst fertiggestellt. Also diese Kunsthalle in Mannheim, die hat pro Quadratmeter Ausstellungsfläche, ich rede jetzt nur über die Ausstellungsflächen, etwa 19.500 Euro gekostet. Das war übrigens überhaupt nicht bescheiden kalkuliert, das war sogar richtig anständig ausgestattet, ist ein wunderschönes Museum geworden. Und das Museum der Moderne hat schon in der Planungsphase 40.400 Euro gekostet, also mal locker das Doppelte mindestens, und ist inzwischen bei 58.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und damit ist es wirklich nach allem Überblick, den man so haben kann, mit weitem Abstand und auch in jeder Kategorie, also sei es nach Quadratmetern, sei es nach Kubikmetern, nach Nutzungszahlen etc., der teuerste Museumsbau der deutschen Geschichte.
Wie kommt es denn zu diesen Kosten?
Da gibt's ganz, ganz viele Gründe. Das Zentrale ist aber tatsächlich der Standort. Der Standort ist politisch festgelegt und der hat die Architekten gezwungen, also der ganze Bau wird mitten auf dem Kulturforum gebaut, das heißt zwischen der Philharmonie, der neuen Nationalgalerie, der Staatsbibliothek und den staatlichen Museen, ist eine große Freifläche, die sehr lange als Park gedient hat, da sollte immer mal ein Künstlerhaus hin, hat sich nie was realisieren lassen, und mitten auf dieses Kulturforum wird jetzt eben das Museum der Moderne gebaut. Das heißt aber automatisch, dass es ein völlig autarkes Gebäude werden muss, weil es überhaupt keine Verbindungen haben kann zu den benachbarten Gebäuden. Das heißt, es kann auch keine Tunnel gebaut werden oder Versorgungsleitung oder ähnliches. Und das wird erstens in Zukunft immense Betriebskosten sorgen, die überhaupt noch nicht geklärt sind bis heute. Und das zweite ist eben damit, dass man den Bau auch überhaupt nicht anschließen konnte an andere Gebäude, die dort schon stehen. Das zweite ganz Zentrale ist selbstverständlich, die Baukonstruktion ist in Berlin immer sehr kompliziert. Das ist Urstromtal, da sind irgendwie plötzlich Quellen, da sind plötzlich Steine. Das ist ein sehr komplizierter Baugrund, aber damit rechnen ja eigentlich Ingenieure auch, das wissen die ja, dass das jetzt nicht ganz einfach werden wird. Aber es ist eben trotzdem sehr kompliziert. Dann musste man um einen historisch gewordenen Baum herum bauen. Das war eine wichtige Auftragsaufgabe auch an die Architekten. Und dann gibt es eben diesen immens aufwendigen Entwurf von Herzog und de Meuron mit einer ganz großen, weit gespannten Dachkonstruktion, die jetzt leider auch noch oben mit Solarpaneelen verkleidet wurde. Das ist natürlich sehr unangenehm, weil dadurch ist der letzte große Witz dieser Architektur eigentlich rausgenommen worden.
Ist das denn alles also die Folge von Entscheidungen der Architekten?
Die Architekten haben da relativ wenig mit zu tun gehabt. Die haben das gemacht, was sie machen sollten. Sie haben einen Entwurf an dieser Stelle gemacht und über den Entwurf kann man tunlich streiten. Also das wird ja auch eifrig getan. Aber die Architekten haben eben arbeiten müssen mit politischen Fehlentscheidungen. Und die zentrale politische Fehlentscheidung war die der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters, dass man überhaupt auf die Mitte des Kulturforums baut. Der Berliner Senat ist seiner Aufgabe nicht nachgekommen, die Denkmalbestände rundherum vor dem Eingriff durch dieses Gebäude zu bewahren. Also die Philharmonie und die neue Nationalgalerie stehen in jedem Lexikon moderner Architektur drin und jetzt kommt diese riesige Scheune dazwischen. Ja, und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat einfach nie den Mut gehabt zu sagen, wir brauchen dieses Gebäude eigentlich nicht in der Größe. Wir brauchen eine Ausstellungshalle für die Nationalgalerie, wir brauchen kein weiteres Museum. Na, und das alles zusammen führt eben dazu, dass man ja jetzt bei diesen Baukosten auch landet.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr kritisch, wahnsinnig negativ. Vielleicht wird's ja am Ende trotzdem ein tolles Museum.
Das könnte natürlich durchaus sein. Das muss man ganz klar sagen. Herzog & Dömeron ist ein phänomenal gutes Architekturbüro. Und seit dem großen Skandal rund um die Elbphilharmonie weiß man auch, es ist ein Architekturbüro, das nicht unbedingt die Kostenkalkulationen als zentrales Element seiner Arbeit betrachtet. Aber sie haben einfach wirklich tolle Architektur gemacht. Das ist aber alles leider beim Berliner Museum der Moderne überhaupt nicht zu erwarten. Das ist ein ganz konventionelles Kunstmuseum, in dem Kunst eben ausgestellt wird in Räumen, die weiße Kisten sind, und dann wird es auch sehr viel Veranstaltungsflächen geben. Das gehört alles dazu. Das ist aber überhaupt nicht von dem Pathos und von diesem Drama, das bis heute ja das Centre Pompidou zum Beispiel auszeichnet. Und das ist genau das Problem. Aber wir kommen da jetzt auch nicht mehr raus, muss man auch sagen. Die Höhen des Gebäudes sind inzwischen deutlich sichtbar durch die Betonwände, die sehr hochgezogen sind. Und damit ist dann übrigens auch gleich der zweite große Kritikpunkt, bei dem auch die Verwaltung und die Politiker gesagt haben und die Architekten, ist völliger Blödsinn. Der zweite große Kritikpunkt ist inzwischen deutlich sichtbar. Dieses sehr große Gebäude wird die neue Nationalgalerie, das heißt einen der wertvollsten Museumsbauten, die wir überhaupt haben in Deutschland, regelrecht verzwergen und städtebaulich an den Rand drücken.
Nikolaus Bernau über Kostensteigerungen und Verzögerungen beim Museum der Moderne in Berlin. Dankeschön.
War eine Freude.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Sie ist inzwischen 85 Jahre alt, die amerikanische Choreografin Lucinda Childs. Heute Abend stand sie nochmal selbst auf der Bühne des Berliner Radialsystems mit der Uraufführung ihres neuen Duetts mit dem Titel Stein. Gemeint ist die Schriftstellerin, Verlegerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein, eine feministische Ikone. Ergänzt wurde das Programm von drei frühen Stücken, die Lucinda Childs in den 1970er Jahren entwickelt hat. Getanzt von Mitgliedern des Dance-On-Ensembles, also TänzerInnen, die älter sind als 40. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat den Abend miterlebt. Hallo.
Hallo.
Text, Tanz und Musik, wohl auch Video. In dem Duett Stein kommen verschiedene Künste zusammen. Was war das für ein Erlebnis? Wir hören hier ein bisschen so den Sound darunter.
Ja, genau. Und Lucinda Childs, die gilt ja als eine Vertreterin des Minimalismus im Tanz eigentlich. Ist Postmodern Dance, der aus dem Geiste der 60er Jahre entstanden ist, in dem es ursprünglich mal unter anderem um so einfache Alltagsbewegungen gegangen ist, die zur Kunst zu erklären und dann auch zu einer komplexen Kunst werden zu lassen. Und insofern war diese Verbindung von Sprache, Bewegung, bewegtem Bild und Sound, Musik, wie wir es gerade gehört haben, schon ziemlich ambitioniert. Gleichzeitig ist das Ganze aber auch nicht überbordend inszeniert, sondern eher schlicht gehalten. Die Bühne ist dominiert von einer Gazewand recht weit vorne, so zum Zuschauer hin, auf die so verschiedene bewegte Bilder projiziert werden. Nahaufnahmen eines Flusses, das dann wird zu einem steinigen Flussbett, ein Meer aus blauem Wasser, Himmel, also Naturaufnahmen. Und dazu eben diese fantastische, sehr atmosphärische Musik des Komponisten Hans-Peter Kuhn, der sie extra für diese Uraufführung kreiert hat, auch die Videos übrigens gemacht hat. Und diese Musik, das hat man gerade noch nicht so ganz gehört, die ist eigentlich ganz detailverliebt mit unheimlich vielen kleinen Geräuschen in diesem atmosphärischen Layer. Und eigentlich erfordert diese Musik schon die ganze Aufmerksamkeit. Man würde da gerne noch mal ganz genauer hinhören. Und dann gibt es eben diese beiden Tänzerinnen, Lucinda Childs selbst, sie haben es gesagt, 85 Jahre alt, hinter diesem Gazevorhang, ein bisschen wie so eine imaginäre Erscheinung. Und Miki Orihara, jetzt Tänzerin im Dance-On-Ensemble und früher lange Zeit in der Martha Graham Company, vor dem Gazevorhang.
Die beiden kommen ja aus ganz verschiedenen Tanztraditionen Nordamerikas. Sieht man das? Also ist das ein bewusster Gegensatz oder ergänzen die beiden sich? Wie ist das gearbeitet?
Also mir erschienen die beiden wie so Alter Ego, zwei aufeinander bezogene Gestalten, Frauen zwar verschiedener Generationen, die aber zusammengehören. Und dass sie eben aus zwei sehr verschiedenen Tanztraditionen kommen, ist hier gar nicht so stark spürbar. Das muss man sagen, das gibt das Bewegungsmaterial auch gar nicht her. Das ist dann doch eher so gestisch gewesen. Es waren eher getragene Gesten, Bewegungen wie Schöpfen oder Zeigen oder auf etwas hinweisen, etwas Imaginäres in den Händen halten, es schützen, auch die eigenen Bewegungen beobachten. Also zumindest am Anfang war es doch ein ganz introvertiertes tänzerisches Material und auch eine introvertierte Haltung. Haltung, in der sich die beiden dann ergänzt haben. Und dann gab es auch zunehmend theatralische Momente.
Heute mal richtig schade, dass wir kein Fernsehen machen, denn Elisabeth Nering macht diese Bewegung hier vom Mikrofon geradezu vor. Ja, das Stück bezieht sich, ich habe es vorhin schon gesagt, auf einen Text von Gertrude Stein. Was ist das für ein Text?
Ja, es ist ein Ausschnitt aus dem Text Photograph von 1920, in dem Gertrude Stein mit der Sprache experimentiert. Dafür ist sie ja auch bekannt. Ein Text, der keiner Logik oder Narration folgt, sondern mit Techniken arbeitet, wie Wiederholung und Rhythmisierung von Sprache. Und in dem es auch inhaltliche Motive gibt, die immer wieder auftauchen und die man natürlich in so einen größeren Zusammenhang setzen kann, wie Fotografie als Reproduktion, also das Foto als Möglichkeit, etwas festzuhalten, zu konservieren, auch zur Erinnerung zu machen, oder auch das Motiv des Twins, also der Zwillinge, die, wie es heißt im Text, eigentlich eins sind. Das bezieht man dann natürlich auf die beiden Frauen, also das nur als Beispiele.
She had one goddaughter, burning. We are very bitter. We are bitter, 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 bitter. We are very bitter.
Und wie nehmen die Tänzerinnen diese Worte jetzt mit ihren Bewegungen auf? Also ist das ein Dialog, der da entsteht, oder eröffnet der Text jetzt eher so einen ganz freien Assoziationsraum?
Also auf jeden Fall Letzteres, würde ich sagen. Man versteht den Text auch nicht immer ganz deutlich. Er wird manchmal schon noch ein bisschen von der Musik überlagert. Und gerade die Stelle, die wir gerade gehört haben, We are very bitter, das war so ein Moment, wo es sehr rhythmische Bewegungen gab, wo sich Miki Orihaka auf den Boden geworfen hat und hin und her. Und wo man deutlich den Eindruck hatte, ja, man kann es jetzt inhaltlich deuten, diese Szene, aber man kann es auch, wie soll ich sagen, strukturell deuten, ja. Also als wirklich der eine Rhythmus hat den anderen Rhythmus beeinflusst. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es immer wieder so Schlüsselsätze gab, die man auf die Präsenz der beiden Tänzerinnen hindeuten kann, wie zum Beispiel Age makes no difference, also Alter macht keinen Unterschied. Klar, das ist natürlich hier auch so ein Thema, aber im Grunde blieb es beim freien Assoziieren, den Text in eine oder mehrere Verbindungen zu bringen mit dem Tanz und den anderen Künsten. Und ich hatte jetzt wirklich eine Stunde Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt hier eigentlich heute Abend mein Problem war. Und ich glaube, dass das alles ganz spannend gewesen wäre, wenn das Bewegungsmaterial einfach interessanter gewesen wäre. Das ist jetzt wirklich so, bleibt bei mir so ein bisschen hängen als so ein lauwarmer Eindruck. Also wenn wirklich diese Bewegung innovativer, forschender, mehr auf etwas ausgewiesen wären, was wir noch nicht kennen oder was Sie auch selber noch nicht kennen, dann glaube ich, hätte dieser Text noch mal so einen anderen Raum eröffnet. So hat es mir doch eher so ein bisschen erschienen, wie so aus der Zeit gefallen.
Und in welchem Verhältnis steht diese neue Arbeit jetzt zu den drei alten Stücken aus den 70er Jahren?
Also die drei alten Stücke, die sind aus dem Repertoire, für das Lucinda Childs berühmt geworden ist. Das sind erstmal diese scheinbar ganz einfachen Bewegungsabfolgen wie Gehen, Laufen, Drehen, so kleine Sprünge, zu Boden gehen, aufstehen. Das ist alles sehr durchdekliniert. Es gibt Richtungswechsel. Es wird ohne Musik getanzt, ganz fokussiert auf den Rhythmus und zunehmend dann auch auf die Rhythmenwechsel. Und da wird es dann auch kompliziert in den Verschiebungen mit den 5 oder 6 Tänzerinnen. Das klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber das ist auf jeden Fall total interessant. Was ich auch interessant fand, war, dass es nicht mit dieser Leichtigkeit, wenn man jetzt so das Video-Footage ansieht aus den 60er Jahren, ist das Ganze mit so einer spielerischen Leichtigkeit getanzt. Heute war es schon eher so auch sehr ernst und ein bisschen so jeden Fehler vermeiden. Also da wäre ich gespannt, wie das, ob sich das nochmal löst so ein bisschen und ob das so eine andere Freiheit und Leichtigkeit bekommt, die man eigentlich mit der Ursprungszeit der 70er Jahre so assoziiert.
Elisabeth Nering über die Choreografin Lucinda Childs, die mit inzwischen 85 Jahren im Berliner Radialsystem zu erleben ist, in weiteren Vorstellungen am Freitag, Samstag und Sonntag. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Seit Februar gibt es Unruhe um Bayerns Staatsgemäldesammlungen. Der Generaldirektor musste gehen und der Kunstminister prangerte Missstände und Probleme an. Details nannte er nicht, bis jetzt. Nun wurde ein Zwischenbericht von Kunstminister Blume, CSU, zu den internen Untersuchungen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass es in den vergangenen Jahren Beschwerden von Besuchern über mögliches Fehlverhalten von Aufsichtspersonal gegeben hat. darunter auch Vorwürfe verbaler sexueller Belästigung. Weitere Anschuldigungen drehen sich etwa um eine mögliche Gefährdung von Kunstwerken oder eine Überwachung von Beschäftigten. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass straf- oder disziplinarrechtlich relevante Verfehlungen bislang nicht festgestellt werden konnten. Die bisherigen Bayreuther Festspiele haben noch nicht begonnen, aber der Blick geht schon ins Jubiläumsjahr 2026. Festivalchefin Katharina Wagner verriet jetzt bereits Details. So soll der Dirigent Christian Thielemann die musikalische Leitung des vierteiligen Mammutwerks Der Ring des Nibelungen übernehmen. Camilla Nielund ist als Brünnhilde vorgesehen. Klaus-Florian Vogt ist als Loge, Siegmund und Siegfried zu hören und zu sehen. Der Grüne Hügel feiert im kommenden Jahr 150. Geburtstag. Die ersten Festspiele fanden 1876 statt. Der US-Kunstmarkt soll nicht für Geldwäsche missbraucht werden. Das fordert zumindest der demokratische Senator John Fetterman aus Pennsylvania. Wie Art News berichtet, hat er vorgeschlagen, ein geplantes Gesetz gegen Geldwäsche auch auf den Kunstmarkt anzuwenden. Der sogenannte Art Market Integrity Act würde unter anderem das Bankgeheimnisgesetz ändern, sodass Kunsthändler und Auktionshäuser verpflichtet wären, Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Auch Kunstberater, Verwahrer, Galerien, Museen und Sammler müssten sich daran halten. Im vergangenen Jahr identifizierte das Finanzministerium den Kunstmarkt als besonders anfällig für Geldwäsche und die Umgehung internationaler Sanktionen. So hatte etwa 2023 der Kunstsammler Nazem Ahmad die US-Sanktionen umgangen, indem er Kunstwerke und Diamanten im Wert von 440 Millionen Dollar gehandelt und die Erlöse zur Finanzierung der im Libanon ansässigen Terrororganisation Hisbollah verwendet hatte. Er entwickelte Parfümflakons für Jill Sander und Hugo Boss, gestaltete das Logo der Stadt Hamburg und des Hamburg Balletts. Nun ist der Designer Peter Schmidt in Hamburg gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Sein Flakon Woman Pure von 1980 für Jill Sander stand zeitweise im Museum of Modern Art in New York. Zuletzt gestaltete er im Parfumsegment die Serie Nouveau Cologne der Marke 4711. Neben dem Produktdesign arbeitete Schmidt auch als Bühnen- und Kostümbildner am Theater, etwa für Hamburgs renommierten Ballettchef John Neumeier in Aufführungen wie Tod in Venedig und Parsifal. Auch die US-amerikanische Popkultur hat einen ihrer Großen verloren. Der Profi-Wrestler Hulk Hogan ist tot. Sein Manager sagte, er sei im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Florida gestorben. Er wurde 71 Jahre alt. Hogan wurde in den 1980er Jahren bekannt und trat später auch in Filmen und im Fernsehen auf. Zum Markenzeichen des gut 2 Meter großen Muskelmanns gehörten halblange blonde Haare und ein auffälliger Schnauzbart. Im Januar war er bei der Verteidigungsfeier von US-Präsident Trump aufgetreten. Dabei zerriss er vor laufender Kamera seinen Smoking und verkündete, Amerika ist zurück. Der Wrestlingverband WWE würdigte ihn als eine der bekanntesten Figuren der Popkultur.
Sie hören Fazit. Das große Aushängeschild der Frankfurter Buchmesse ist immer der Auftritt des Gastlandes. In diesem Herbst sind es die Philippinen. Nach Indonesien 2015 steht damit erst zum zweiten Mal ein südostasiatisches Land im Fokus der Buchmesse. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion war gerade auf Einladung zweier philippinischer Kultur- und Literaturförderorganisationen im Land unterwegs. Und sie hat verfolgt, wie im dortigen Literaturbetrieb über einen möglichen Boykott der Buchmesse debattiert wird. Hintergrund ist der Gazakrieg und die Forderung, die Buchmesse müsse sich eindeutig vom Kurs der Bundesregierung gegenüber Israel distanzieren.
Das internationale Comic-Festival PIKOF findet in einer der gigantischen Malls in der philippinischen Hauptstadt Manila statt. Verlage, vorwiegend aus den Philippinen, aber auch aus Brasilien, Frankreich oder Slowenien, zeigen hier ihre Graphic Novels und Comics. Mittendrin hängen an großen Stellwänden Poster mit Bildern und den Lebenswegen von palästinensischen Comicautoren. Die Wanderausstellung The Mulberry Tree kommt aus England und ist die bisher einzige dieser Art. Nur ein paar Schritte entfernt steht eine junge Frau, eine Illustratorin, die sich mit Sunny vorstellt.
It is very, very strange to have to argue with the world that we should not support.
Es ist sehr befremdlich, dass wir mit der Welt diskutieren müssen, dass wir den Tod und den Genozid eines ganzen Volkes unterstützen. Es fühlt sich so an, als würde die Welt durchdrehen. Es ist doch eigentlich ganz klar, dass wir uns nicht gemein machen sollten mit Leuten, die nichts gegen den Tod von so vielen Menschen tun.
Mit den Leuten ist Deutschland gemeint, respektive die deutsche Regierung. Sunny sollte eigentlich anlässlich des Gastlandauftritts nach Frankfurt reisen. Sie hat abgesagt und sich, wie viele andere Autoren, einem Boykott gegen die Frankfurter Buchmesse angeschlossen. Dazu hatten die Publishers for Palestine, zu denen etwa 500 Verleger aus 50 Ländern gehören, schon im vergangenen Herbst aufgerufen, sollte die Messe sich nicht eindeutig gegen die deutsche Regierungspolitik stellen. In den letzten Monaten hat die Debatte unter den philippinischen Schriftstellern und Verlegern Fahrt aufgenommen. Viele haben sich allerdings auch gegen einen Boykott entschieden. So wie der Kinderbuch- und Comicautor Russell Molino.
Well, number one, I think the best way for your voice to be heard is to participate.
Der beste Weg, gehört zu werden, ist teilzunehmen. In meinem Buch Josefina geht es um den Krieg und darin ist alles gesagt, was man über Krieg sagen kann. Ja, und überhaupt, wir sollten da vor Ort sein und dort unsere Stimmen erheben.
Russells Graphic Novel Josefina handelt von seinem Großvater, der im Zweiten Weltkrieg der erste philippinische Kriegsgefangene der Japaner war. Ähnlich wie Russell sehen es auch die Organisatorinnen des Gastlandauftritts. Die Verlegerin und Kuratorin des Programms, Karina Bolasco und andere Beteiligte, gaben in diesem Frühjahr ein Statement heraus, in dem sie sich für die Solidarität mit den Palästinensern, jedoch gegen einen Boykott der Buchmesse aussprachen.
Unsere Präsenz auf der Messe ist keinesfalls losgelöst vom Schmerz der Welt. Indem wir die philippinische Geschichte erzählen, geben wir die anderen keinesfalls auf, die immer noch darum kämpfen, gehört zu werden.
Mit den Philippinen ist ein Land des sogenannten globalen Südens in Frankfurt zu Gast. Die starke Solidarität mit den Palästinensern erklärt sich durch die lange, leidvolle Kolonialgeschichte der Filipinos, gefolgt von einer postkolonialen Phase, in der Diktatoren wie Ferdinand Marcos und Rodrigo Duterte das Land mit harter Hand regierten. Ein Buch, das sich mit dem brutalen Anti-Drogenkrieg Dutertes befasst, wird demnächst die Lyrikerin und Verlegerin Muki Katikbak La Cuesta herausgeben. Darin werden die Geschichten von traumatisierten Angehörigen der oft buchstäblich hingerichteten Drogendealer erzählt. Auch wegen dieser Stimmen will Katikbak La Cuesta unbedingt zur Buchmesse fahren.
Als ich mit den Witwen gesprochen habe, haben sie gesagt, dass sie eine größere Plattform wollen. Sie wollen, dass ihre Geschichten in einem größeren Rahmen gehört werden. Das ist keine nationale Geschichte, das ist eine internationale Geschichte und nicht etwa nur eine Anerkennung, sondern ein Bewusstsein.
Duterte hatte unter anderem Waffengeschäfte mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gemacht. Die Frankfurter Buchmesse will zu der Boykottdebatte, losgelöst von dem Gesamtauftritt des Gastlandes, derzeit keine Interviews geben. Schriftlich teilte sie mit, die Buchmesse stehe für die Menschlichkeit sowie einen friedlichen und demokratischen Diskurs innerhalb von mehr als 100 Ländern, die bei der Messe vertreten sind. Zudem verweist die Buchmesse auf Veranstaltungen mit diversen Menschenrechtsorganisationen sowie dem Anne-Frank-Haus. Auch die für den Gastlandauftritt federführende philippinische Politikerin, Senatorin Lauren Legarda, hat Verständnis für die Kritik an der deutschen Regierung und den Boykottaufruf. Sie wies aber darauf hin, dass die Rolle des Landes in Frankfurt eine Chance sei, die große Stärke der Filipinos zu zeigen, nämlich der Ungerechtigkeit moralische Klarheit entgegenzusetzen.
Stefanie von Oppen berichtete. Am Abend wurde gemeldet, dass der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt hat, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Er werde das im September auf der Generaldebatte der Vereinten Nationen feierlich verkünden. Und damit sind wir in Frankreich beim Festival d'Avignon, das in diesem Jahr auch stark vom Gazakrieg überschattet war. Arabisch war die Gastsprache dieser 79. Festivalausgabe und deshalb wurde die letzte große Premiere heute Abend mit besonders großer Spannung erwartet. Die Produktion Yes Daddy des palästinensischen Regisseurs Bashar Mukus.
لا عم بتغش يا غشاش عم بتغش عم بتغش حبيبي
Yes Daddy, ein Stück des palästinensischen Regisseurs Bashar Mukus beim Festival d'Avignon. Der Theaterkritiker Eberhard Spreng hat sich in diesen Wochen schon mehrmals aus Avignon gemeldet, heute erneut zum Bilanzgespräch. Guten Abend.
Guten Abend.
Worum geht es in diesem Zwei-Personen-Stück Oh Daddy?
Ja, das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel um Identitäten. Wir sehen einen alten Mann, wir sehen seinen Rollstuhl und wir hören ein Klopfen an einer Tür. Und dann meldet sich hinter der Tür ein junger Mann, der gerne hinein möchte. Zunächst ist die Tür abgeschlossen, der Schlüssel wird gesucht von dem alten Mann und nicht wirklich gefunden. Dann bricht der junge Mann die Tür ein bisschen auf. Und wir haben das Gefühl, ja, der ist dahin bestellt, weil er gehört irgendwie zu einem Escort-Service und soll für diesen alten Mann irgendwelche erotischen Dienstleistungen vollbringen. Dann merken wir aber, der alte Mann spricht ihn als seinen Sohn an. Ist er nicht mein Sohn? Dann geht es um Spiele, die auch hineinführen in eine Frage, ist da eventuell in der Vergangenheit mal ein Missbrauch gewesen zwischen dem alten Mann und diesem jungen, als Sohn bezeichneten Mann. Der junge Mann wird da in diesem Stück zur Projektionsfläche für verschiedene erotische, teils auch frühkindliche Bedürfnisse. Wir sehen ganz merkwürdige Bilder dann auch. Er kleidet sich dann mit einer Perücke und einem Kleid an und bietet dann dem alten Mann seine Männerbrust zum Stillen an. Also ein ganz merkwürdiges Spiel mit psychischen Verschiebungen, mit zum Teil regressiven Projektionen. Ein ganz privates Stück, das Bashar Murkus bei der Pressekonferenz folgendermaßen erklärte.
Das Theater ist immer politisch. Darüber besteht Einigkeit. Wenn wir in Palästina Theater machen, dann spricht es zunächst zum palästinensischen Publikum. Aber dabei entsteht der Wunsch, auch ein Publikum irgendwo anders auf der Welt zu erreichen. Die wichtigen Fragen liegen weit unterhalb der Oberfläche. Sie betreffen den Kern dessen, was den Menschen ausmacht, das rohe menschliche Material. Für mich ist politische Philosophie genau in diesem Moment gegenwärtig, wenn du es schaffst, die Frage nach dem Menschen im Verhältnis zu einem anderen Menschen zu stellen und nach dem Menschen im Verhältnis zum System.
Der palästinensische Regisseur Bashar Murkus. Der Gaza-Krieg hat in Avignon im Publikum immer wieder für große Aufregung gesorgt.
Aujourd'hui, les Palestiniennes et les Palestiniens nous demandent de continuer à relayer leur voix pour que cesse la violence coloniale d'Israël.
Taisez-vous !
Connard !
Non, mais ça va.
C'est un génocide.
Es geht also um den Genozidvorwurf. In Frankreich wird dieser Krieg ja anders wahrgenommen als in Deutschland. Wie verhält sich dort die Kulturszene?
Die Kulturszene hat am 12., also noch in der ersten Festivalwoche, eine sogenannte Nouvelle Déclaration d'Avignon herausgebracht. Da standen dann auf dem Aufgang zum Papstpalast Milo Rau, Anne-Theresa de Kersmaeker und andere Stars, die hier bei diesem Festival zu Gast waren, und verlasen 30 Jahre nach Srebrenica, als Avignon sozusagen eine erste Deklaration veröffentlicht hat, einen Aufruf zur Unterstützung der Bevölkerung in Gaza und natürlich zum sofortigen Stopp der dortigen Massaker. Das hat dem Festivalleiter auch eine große Schwierigkeit eingebracht. Er ist kritisiert worden von der rechten Presse, die gesagt hat, das ist nicht seine Aufgabe, dieses Kulturfestival in politische Dienste zu stellen. Und es ist dann während den ganzen Aufführungen immer wieder vorgekommen, dass Schauspieler oder Schauspieler, Regisseurinnen und Regisseure nach den Aufführungen solche Erklärungen verlesen haben, wie eben gerade nach der Aufführung von der Atmo, die wir gerade hörten, das war gestern Abend. Wir hatten aber beim Festival auch Elias Sanbar, den palästinensischen Übersetzer und Politiker, ebenso wie Eva Ilius, die sich geäußert haben. Das Festival hat also im Grunde genommen dort auch allen verschiedenen Positionen und Stimmen ein Forum geboten.
Ja, in politisch aufgeladenen Zeiten. Was bleibt denn aus künstlerischer Sicht von diesem Avignon-Jahrgang in Erinnerung?
Bevor ich zur Kunst komme, möchte ich gern noch mal eine Zahl nennen, die der Festivaldirektor Thiago Rodriguez in seiner Abschlusspressekonferenz geäußert hat. Es ist ein wirtschaftlich brillantes Jahr mit einer besten Platzausnutzung seit 10 Jahren. Und er erwähnte noch mal, dass jeder Euro, der in das Festival in Avignon investiert wird, 6 Euro in der lokalen Wirtschaft generiert. Das ist also sozusagen dieser Return on Investment, den die Kulturpolitik bewirken kann. Das muss man immer wieder, glaube ich, mal sagen, weil behauptet wird, Kultur koste. Kultur stößt aber eben halt auch wirklich sehr, sehr viele Märkte an. Das nur kurz zur Ergänzung. Die künstlerische Bilanz ist absolut vielfältig, divers und widersprüchlich. Da hatten wir zum einen Dernier Feu, eine Choreografie von Nemo Flouret, die übrigens auch bald nach Berlin kommt, zum Tanz im August, ein Arbeiten mit Material, das nicht wirklich zusammenfindet zu einer geschlossenen, dramaturgisch schlüssigen Performance. Das war eines der vielen beim Publikum umstrittenen Stücke beim Festival. Es gibt immer mehr diese Auseinandersetzung im Publikum um das Für und Wider einzelner Produktion. Auch ein bisschen Dernier Feu, letztes Feuer, letztes Licht, eine Endzeit-Inszenierung. Genauso wie der Gipfel von Christoph Marthaler, der allerdings auch in Deutschland an der Ruhr schon zu sehen war. Ein Stück, wo eine Gesellschaft am Ende angekommen ist, die europäische Kultur am Gipfel und am Ende ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. Wir haben festgestellt, dass die Tanzaufführungen experimenteller sind als das Theater. Das Theater war zum Teil relativ neoklassisch. Und es hat aber auch beim Festival d'Avignon eine Traditionspflegeaufgabe, denn es gab hier ungefähr 35 Jahre nach einem legendären seidenen Schuh, der 8 Stunden durch die Nacht ging damals, heute wieder eine mit der Comédie Française, ebenso ein ganz großer Festivalerfolg, eine ganz große Freude für die jeweils fast 2000 Menschen im Publikum. Und was viel diskutiert wurde auch, war der Procès Pélicot, den Milo Rau an einem einzigen Abend auch nochmal eingerichtet hat, mit großer französischer Besetzung und unter anderem Philippe Doriton, der Dominique Pélicot spielte, und Ariane Asquerit als Giselle Pélicot. Dokumentartheater, das sozusagen nur Dokumente zusammenträgt, das ist hier in Avignon auch sehr stark wahrgenommen worden. In einem Festival, das künstlerisch, würde ich sagen, nicht so überzeugt hat, mich persönlich wie manche andere, denn ich habe keine Inszenierung gesehen, wo ich sagen würde, da ist exemplarisch im Spannungsfeld zwischen Ästhetik, Politik und Gesellschaft an einer Grenze gerüttelt worden.
Eberhard Spreng über die 79. Ausgabe des Festival d'Avignon. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Nach dem Festival ist vor dem Festival, in der 80. Jubiläumsausgabe dann im kommenden Sommer, steht Koreanisch als Gastsprache im Mittelpunkt. Zum Fazitteam gehört heute auch Ulrike Timm. Sie hat die gedruckten Feuilletons vom Freitag gelesen für die aktuelle Kulturpresseschau.
Die Vermüllung des Internets durch KI nimmt rasend zu, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Und es gibt Nachschlag für immer. 100 Milliarden Wörter täglich erzeuge sein Unternehmen, sagte OpenAI-Chef Sam Altman im Februar 2024. Das sind grob 1 Million Bücher. Inzwischen dürften es mehr sein. Die Nutzung von KI zieht langsam, aber sicher an, wobei kaum bezweifelt werden sollte, dass da noch sehr viel Luft nach oben sein dürfte. Weiter heißt es in der Süddeutschen, an all diesen Stellen wird die Wirklichkeit zusammengefasst und dadurch etwas weniger komplex, weniger divers, weniger ambivalent. Und die KI-Systeme scannen dann, weil sie selbst aus dem Internet lernen, möglicherweise ihre eigenen Erzeugnisse erneut ein als sogenannte Trainingsdaten. So entstehen Kopien von Kopien, die dann wiederum kopiert werden, schreibt Philipp Bovermann. Fazit der Süddeutschen: Es ist nicht gut, wenn die Welt verblödet. Wir müssen uns um digitalen Umweltschutz kümmern, sonst kriegen wir ein Problem. Dümmer werden wir auch so, durch Listen zum Beispiel. Das meint halb besorgt, halb humoristisch Richard Kämmerling in der Welt. Jenseits von Einkaufszetteln oder Vermögensaufstellungen, wichtig im Scheidungsfall, sind ihm etwa Bestsellerlisten nicht geheuer, denn in der Liste kann alles gleich gut oder gleich zeitgemäß sein. Es ist nicht nötig zu begründen, warum Platz 2 denn nicht auf Platz 1 steht. Gerade das scheinbar Spreu vom Weizen trennende Ranking macht so begründete ästhetische Wertungen überflüssig. Aber Rezensionen und Essays waren gestern, die Liste ist die Form unserer Zeit, konstatiert der Autor bitter. Außerdem machen Listen so unruhig, den Berg muss man ja abtragen. Man bekommt schon ein schlechtes Gewissen, wenn man einfach nur am Strand döst, ohne die Romane des Frühjahrs abzuarbeiten. Überall nur unerledigte Arbeit, vor der man doch gerade fliehen wollte. Jetzt brauchen wir was Positives, oder? Der Astrophysiker Harald Lesch hat ein Festival organisiert, bei dem er seine Auftritte zum Klimawandel mit der Musik von Vivaldis 4 Jahreszeiten kombiniert, live und im Konzertsaal. Dazu sagt der bekannte Physiker der Frankfurter Allgemeinen: Ich bin mir sicher, es kommt eine ganze Reihe von Leuten, weil sie Vivaldi schön finden und mich nicht völlig verrückt. Und dann gibt es auch Leute, die wollen eigentlich wegen mir kommen, hören dann Vivaldi und sagen am Ende: Ach komm, der Lesch, der ist mir egal. Der Vivaldi war toll. Das ist eine gute Mischung und ich glaube, dass einfach beides gut miteinander funktioniert. Vor allem aber geht es Harald Lesch natürlich darum, dem Klimawandel zu begegnen, also erneuerbare Energien ausbauen, Stromsteuer runter und Batterien bauen bis zum Gehtnichtmehr. Und bei all dem bitte weder jammern noch ignorieren, sondern, so drückt es der Astrophysiker publikumswirksam gegenüber der FAZ aus, Possibilist sein. Was ist möglich? Das ist die Frage. Denn Resignation ist eine Luxushaltung. Pessimismus ist Zeitverschwendung. Ständig nur zu diskutieren darüber, was wir alles hätten besser machen können, führt auch zu nichts. Das letzte Wort aber soll ein 17-jähriger Schüler aus Dänemark haben. Ihn zitiert Elisabeth Koblitz in einem ausführlichen Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung darüber, wie viel Smartphone-Zeit und welche Inhalte für Kinder und Jugendliche gut seien. Dänemark hat als ein Land mit viel höherer Digitalisierung als Deutschland, auch in Schulen, den Einsatz von iPads und Smartphones wieder zurückgefahren, ohne ihn hinterwäldlerisch zu verbieten. Das Schachspiel etwa wird analog unterrichtet, mit richtigen Spielfiguren. Vor kurzem noch hat man das digital gemacht. Und dazu meint eben ein 17-Jähriger, am Anfang habe ich mich wie ein Junkie gefühlt, aber dann blickt man nach oben und denkt, wow, hier stehen 8 Leute um mich herum, mit denen ich mich unterhalten kann.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Da eröffnen wir unser Fazit dann mit dem Auftakt der Bayreuther Festspiele. Es gibt die Premierenkritik der Neuinszenierung von Richard Wagners, Die Meistersinger von Nürnberg. Und Achtung, wir übertragen diese Aufführung morgen live im XXL-Format ab 15.55 Uhr. Viele Stunden Musik live vom Grünen Hügel. Kommen Sie gut durch die Nacht.